Vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Da gab es einen jungen Mann, der seiner Familie großen Kummer gemacht hat. Er ist in falsche Kreise geraten, wurde kriminell und landete am Ende in einem Gefängnis in einer fernen Stadt. In seinem Heimatort kannte jeder seine Geschichte. Er brachte Schmerz und Scham über seine Familie. Dort im Gefängnis quälte ihn seine Schuld, auch die Schuld vor seinen Eltern, seinen Geschwistern. Am Ende seiner Gefangenschaft schrieb er einen Brief nach Hause und bat seine Eltern und Geschwister um Vergebung. Er schrieb, er würde in wenigen Tagen entlassen und fragte sie, ob sie ihm verzeihen und ihn wieder in ihrer Familie aufnehmen würden. In seinem Brief machte er einen Vorschlag. Er würde mit dem Zug am elterlichen Haus vorbeifahren. Die Eisenbahnstrecke führte direkt an dem Grundstück ihrer Eltern, seiner Eltern. Und er hat die Familie gebeten, einen Baum, der am Ende dieses Grundstücks nah an der Eisenbahnlinie stand, einen weißen Tuch aufzuhängen, um ein Zeichen damit zu geben, dass er willkommen sei. Wenn nicht, dann würde er weiterfahren. Er habe kein Anrecht auf Vergebung. Nachdem er viel in seinem Leben falsch gemacht habe. Am Tag seiner Freilassung fuhr er eine lange Strecke mit dem Zug. Ein Reisebegleiter bemerkte mit zunehmender Reise steigende Nervosität dieses Mannes. Sie kamen ins Gespräch und er erzählte ihm seine Geschichte und bat ihm, wenn er am Grundstück seiner Eltern vorbei fahren würde, hinzuschauen, ob dieser Baum tatsächlich an diesem Baum ein weißes Tuch zu sehen sei. Er wage es nicht mal hinzuschauen, so sehr sei er aufgeregt. Der Mitreisende achtete ganz genau an dieser Stelle und sagte sehr schnell dem jungen Mann, alles in Ordnung, da hängt ja nicht nur ein weißes Tuch, der ganze Baum ist mit weißen Tüchern behangen. Ich weiß nicht, wer es Ihnen geht, aber ich finde diese Geschichte faszinierend. Faszinierend, weil sie beschreibt, wie die Vergebung ist, wie die Vergebung sein soll. Und sie zeigt ein Stück weit auf, wie Gott uns Menschen vergeben will. Ein ganzer Baum voller Zeichen der Vergebung. Ich möchte mit Ihnen, mit euch, heute diesen Psalm 32 anschauen. Das ist ein Dankpsalm für die Vergebung. Diesen Psalm haben wir bereits gelesen und ich werde ihn in Abschnitten nochmal vorlesen und einige Überschriften in diesem Psalm dann diesem Psalm geben. Den ersten Abschnitt habe ich überschrieben mit dem Titel Die Freude über die Vergebung. Dieser Psalm beginnt mit einer Seligpreisung, mit einer Beglückwünschung, mit einer Gratulation. In Versen 1 bis 2 lesen wir, das ist die Übersetzung Elberfelder, vielleicht klingt ein bisschen anders als die Luther gewohnt, aber das macht nochmal deutlich, von David, glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Luther hat ursprünglich diesen ersten Vers übersetzt mit glückselig. Diesen Ausdruck kennen wir auch aus der Seligpreisungen in der Bergpredigt. Und hier finden wir auch diesen Ausdruck schon im Alten Testament. Man kann es einfach sagen, glücklich sind die Leute, die Vergebung erfahren haben. Sie können aufatmen. Sie können in Frieden leben. Wahrscheinlich können wir uns alle im Rückblick an die Situationen in unserem Leben erinnern, da wo wir voreinander, vor anderen Menschen schuldig geworden sind. Und es kann ganz schön belastend sein, wenn man Schuld empfindet, wenn man keine Vergebung erfährt. Und was für eine Erleichterung ist es, wenn jemand sagt, ich vergebe dir, die Sache steht nicht zwischen uns, wir können miteinander wieder gut umgehen. Das ist ein schönes Gefühl. Und dieses Gefühl greift David hier auf und sagt, glücklich sind die Menschen, die die Vergebung erfahren haben. In diesen ersten zwei Versen werden drei Begriffe gebraucht, die die Vergebung beschreiben. David ist es so wichtig, dass er in die reiche Schatzkiste von verschiedenen Begriffen der hebräischen Sprache hineingreift, um die Vergebung zu beschreiben. Der erste Begriff ist vergeben. Und bedeutet wegnehmen oder wegtragen im wörtlichen Sinne. Zum Beispiel jemanden eine Last wegnehmen und diese Last wegtragen. Und diese Last ist nicht mehr da. Das sehen wir auch im deutschen Wort vergeben. Die Vorsilbe ver bedeutet nichts anderes als weg. Und wenn wir sagen, alle Karten sind für das Konzert vergeben, dann bedeutet, es gibt keine Karten mehr. Es sind keine mehr vorhanden. Und wenn die Sünde vergeben ist, dann bedeutet es, es gibt keine Sünde mehr, die zwischen mir und Gott steht. Stellen wir uns das in übertragenen Sinne vor. Da hat jemand ein Haus, eine Eigentumswohnung. Und dieses Haus, diese Wohnung ist mit einer Hypothek belastet. Die Familie gerät in finanziellen Schwierigkeiten und kann ihren Darlehen nicht mehr bedienen. Sie wenden sich an ihre Bank mit der Hoffnung, den Aufschub für die Tilgung ihrer Schulden zu beantragen. Doch zu ihrer Überraschung bekommen Sie die Auskunft bei der Bank, Ihre Schulden sind abgetragen, Sie sind vollständig bezahlt, Sie sind schuldenfrei. Was für eine Freude würde jeder Häuslerbauer und jeder Kreditabzahler haben, wenn er das erfahren würde. Diese Last, die da war, ist nicht mehr da. Ich habe Freiheit. Ich habe neue Möglichkeiten. Ich bin unabhängiger im Sinne von dieser Schuld unabhängiger. Der zweite Begriff ist das Wort, wird in diesem Text als zugedeckt beschrieben. Zugedeckt, glücklich, wenn Sünde zugedeckt ist. Dieses Wort zugedeckt meint im wörtlichen Sinne bedecken, verhüllen. Es kann ja sogar als versiegeln übersetzt werden. So, dass es nicht mehr davon zu sehen ist und nicht mehr auftaucht. Dieses Bild vom Vergeben wird auch in Micha 7, wie wir es gerade in einem Lied gemeinsam gesungen haben, aufgegriffen. Da wird gesagt, dass Gott unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen will. Dorthin, wo keine mehr hingelangt. Es ist zugedeckt. Es ist ganz von uns und von Gott geschieden. So vergibt Gott. Der dritte Begriff sagt, dass Gott die Schuld nicht zurechnet. Dieses Wort kommt von der Gerichtssprache und meint, dass jemand freigesprochen wird vor Gericht, als hätte er nichts Unrechtes begangen. Ein Urteil gilt und wird nicht mehr revidiert. Es wird nicht zugerechnet. So vergibt Gott. Gott macht die Vergebung absolut und er vergibt absolut. Er macht keine halben Sachen. Er vergibt ganz und gar. Und wenn wir die Vergebung Gottes mit unserer Vergebung vergleichen, dann merken wir, dass die Vergebung Gottes eine ganz andere Qualität hat. Gott sei Dank ist die Vergebung Gottes von einer ganz anderen Qualität, als wir es oft leider erleben. Da kann es schon mal vorkommen, dass plötzlich aus der Vergangenheit etwas auftaucht. Eine Erinnerung ist wieder da. Kenne ich das nicht schon nochmal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da ist es schon wieder. Vergeben und vergessen, so sagt man, aber es fällt uns schwer. Gott dagegen vergibt und gedenkt unsere Sünden nicht mehr. So sagt es uns die Bibel in Jeremia Kapitel 31. Was für ein Geschenk, was für eine Freude der Vergebung. Gott vergibt ganz und vergibt gerne. Vergebung ist wichtig. Sie ist wichtig für die Gesundung, für die Heilung unserer Seelen. Wenn die Wunden sehr tief sind, dann braucht es schon auch unter Umständen viel Zeit und harte Arbeit, bis die Vergebung geschieht. Die Vergebung ist wichtig und da brauchen wir manchmal auch im Umgang miteinander einen langen Atem. Aber die Vergebung, die Gott uns gibt, die ist vollkommen. Und das ist die Botschaft von diesem Psalm 32. Schauen wir diesen Psalm weiter an. Der zweite Punkt lautet, fehlende Vergebung macht krank. Auch in diesem Bezug auf die Vergebung werden drei Begriffe, ähnlich wie bei dem Begriff Vergebung, auf die Sünde mit drei unterschiedlichen Worten beschrieben. Der erste Begriff lautet Übertretung. Im Vers 1 heißt es, glücklich, wem Übertretung vergeben sind. Mit Übertretung meint hier eine Rebellion Gott gegenüber. Mit Gott brechen wollen. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt Treulosigkeit Gott gegenüber. Das sind Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben, die offen sagen, dass sie mit Gott nichts mehr zu tun haben. Das sind vielleicht bekennende Atheisten, die sagen, dass der Glaube ihrer Jugend für sie eine falsche Entscheidung war und sie mit Gott nichts mehr zu tun haben. Aber auch solchen Menschen vergibt Gott. Auch die, die sich von ihm abgewandt haben, auch für sie gilt die Vergebung Gottes. Der zweite Begriff in diesem Text ist der Begriff Sünde. Und dieser Begriff meint wörtlich Zielverfehlung. Und unter diesem Begriff Zielverfehlung ist nicht eine gewisse Haltung gemeint, sondern eine ganz konkrete Tat. Zum Beispiel Diebstahl, Lüge, Ehebruch, vielleicht Lieblosigkeit, die eine ganz konkrete Gestalt angenommen hat. Und als dritten Begriff wird uns hier genannt Schuld. Damit ist aber eine Gesinnung gemeint. Eine Gesinnung wie Neid, wie Geiz, wie Egoismus, Hartherzigkeit, aus der dann auch ganz konkrete Taten, ganz konkrete Sünden folgen. Mit diesen drei unterschiedlichen Begriffen soll deutlich werden, dass Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Bezügen schuldig werden, dass wir allesamt Sünder sind, wie es im Römerbrief heißt. Und Jesus hat auch an einer Stelle gesagt, wer ist von euch ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Wir sind alle Sünder, alle vor Gott schuldig. Die Sünde ist ein Problem für unser Leben. Die Sünde zerstört uns. Und wenn wir in der Sünde verharren, dann macht die Sünde uns richtig krank. Und das sehen wir bei David in diesem Psalm. Dieser Psalm hat einen ganz konkreten Bezug zu seinem Leben. Es gibt in seinem Leben eine schlimme Geschichte. Als er bewusst den Ehebruch begeht und die Frau einer seiner treuesten Offiziere zu sich holt und mit ihr eine Nacht verbringt. Nach einer gewissen Zeit berichtet sie ihm, dass sie schwanger geworden ist, und daraufhin versucht David, seine Sünde zu vertuschen. Er holt diesen Mann vom Feldzug nach Jerusalem zurück, um angeblich den Bericht zu erstatten, aber in Wirklichkeit ist seine Absicht, dass er diese Nacht bei seiner Frau verbringt und mit ihr übernachtet. Doch dieser treue Soldat geht nicht zu seiner Frau, sondern verbringt diese Nacht im Zelt mit anderen Soldaten und sagt, ich kann doch nicht zu meiner Frau gehen, während andere meine Soldaten, meine Untergebenen im freien Feld übernachten. Daraufhin liefert David diesen Mann den Feinden aus. Er lässt ihn in einen Hinterhalt geraten, damit er getötet wird, von den Feinden getötet wird. Eine schlimme Geschichte in Davids Leben. Und dann nimmt er seine Frau zu sich und glaubte damit, die Sache aus der Welt geschafft zu haben. Und in diesem Psalm beschreibt David, wie es ihm ergangen ist, als er versucht hat, diese Sünde verborgen zu halten. Hier in diesem Psalm wird deutlich beschrieben, wie Schuldgefühle einen Menschen plagen können, regelrecht krank machen können, so sehr, dass die Lebenskraft des Menschen geraubt und aus ihm ausgesaugt wird. So beschreibt es David sein Erleben, das, was er am Körper und an seiner Seele erfahren hat. Im Versen 3 und 4 lesen wir, Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Das ist merkwürdig, dass David hier einerseits sagt, dass er in dieser Zeit schwieg, und gleichzeitig im gleichen Vers, dass er den ganzen Tag schrie. Wie kann es sein? Wie ist es zu verstehen? David wollte seine Sünde verschweigen. Und gleichzeitig schrie er und stöhnte vor Schmerzen. Die Sünde scheut das Licht. Sie will im Verborgenen bleiben, doch sie verliert ihre Kraft, und ihre Macht, wenn wir sie nicht mehr zudecken. Davon wird in diesem Psalm berichtet. Und das wird im Vers 5 sehr deutlich. Da heißt es: Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Gott kennt uns durch und durch, aber er will, dass wir unsere Sünden selber nicht zudecken. Er will, damit wir sie offenbaren vor ihm, damit die Sünde uns vergeben wird, uns abgenommen werden kann. Die Sünde muss vor Gott aufgedeckt werden, bevor sie von ihm wiederum zugedeckt, verborgen und versiegelt wird. Die Sünde ist es ein der Hauptprobleme unseres Lebens, unserer Beziehungen, unseres Miteinanders. Nicht die schwierigen Familienverhältnisse, nicht unsere Vergangenheit ist das allergrößte Problem, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Ob wir bereit sind, daran zu arbeiten, um Heilung und Befreiung zu erfahren, oder ob wir sie vertuschen. Nichts braucht die Welt mehr als die Vergebung, und die fehlende Vergebung macht die Menschen krank, auch noch heute. Und David hat ganz deutlich eine heilende Gnade Gottes erfahren. Und ich glaube, sein Leben hat sich nach diesem Erleben, nach diesem Aufdecken seiner Schuld und der Vergebung Gottes grundlegend verändert. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Im Neuen Testament in Jakobus 5 lesen wir: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir merken, das Bekenntnis unserer Schuld befreit uns und bringt uns Heilung. David bekennt, wenn es bei Gott diese absolute Vergebung gibt, dann bringt sie uns Heilung. Und dann kommt David am Ende dieses Psalms in den Versen 6 bis 8 zu einer Überzeugung. Und das ist der dritte Punkt. Vergebung zeigt uns die Fürsorge Gottes. Er erkennt, wenn man beim Gott diese absolute Vergebung erfährt, auch für die schlimmsten Taten, dann kann ich ihm mein ganzes Leben anvertrauen. Wer so vergibt, der sich um mich so kümmert, obwohl ich nicht würdig bin, diese Fürsorge Gottes zu erfahren, dem kann ich mein ganzes Leben anvertrauen. Im Vers 6 sagt er: Deshalb soll jeder Getreue zu dir beten zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Das Bild von Wasserfluten wird unterschiedlich von Auslegern gedeutet. Manche meinen, es ist damit gemeint, allgemeine Bedrohung des Lebens, ja sogar der Tod in einer bildhaften Sprache. Und manche gehen davon aus, dass es ganz konkrete Lebensbedrohung im Sinne der flutartigen Regen- und Wassermassen, die kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen können, und dass es damit auch dieses Bild gemeint ist, dass es auch in Israels damals gab und wir leider in diesem Sommer auf schlimme Weise in unserem Land erlebt haben. Dieses Bild von Treue Gottes, von Hilfe Gottes wird im Vers 7 unterstrichen. Du bist mein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Bergungsort, ein Bild auch für unsere inneren Nöte, für Sorgen, Ängste. Das sind Krankheitsnöte. Das gibt es auch in unserem Leben. Fragen, auf die wir keine Antwort finden. Trauer, Einsamkeit. Es gibt Menschen, die viel in ihrem Leben tragen müssen. David will mit diesen Versen sagen, weil wir einen vergebenden Gott haben, wird er bei all unseren Nöten bei uns sein. Er ist ein Bergungsort für dich. Und dann sagt er noch etwas Ermutigendes im Vers 8. Gott wird bei dir sein und er wird bei allen wichtigen Entscheidungen deines Lebens dich leiten. Es gibt in unserem Leben Phasen, wo wir ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen und danach fragen. Wen soll ich heiraten bei jungen Menschen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wo soll mein Wohnort sein? Muss ich vielleicht umziehen, eine andere Arbeitsstelle annehmen? Wie werde ich meine letzte Phase meines Lebens gestalten? Auch da sind manche Entscheidungen und Veränderungen vonnöten. Und Gott will uns auch in all diesen Situationen leiten. Ich bin mir gewiss, dass viele von euch das erlebt haben und ich auch. Und das heißt hier im Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Vor kurzem besuchte ich einen 88-jährigen Mann aus unserer Gemeinde und er hat mir gesagt, rückblickend auf sein Leben, manchmal staune ich, wie Gott genau an der richtigen Stelle eingegriffen und geholfen hat. Er erzählte mir, wie seine Mutter mit den Kindern im Krieg während der letzten Phase des Krieges auf der Flucht war und einen der letzten Züge in Richtung Westen nehmen musste. Seine jüngere Schwester im Alter von etwa 3 Jahren war schwer krank und lag im Krankenhaus in einer Kreisstadt. Die Mutter hat mit dem Krankenhaus telefoniert und dort mitgeteilt, wann und mit welchem Zug sie in dieser Stadt anhalten werde. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, waren die Bahngleise, Bahnsteige überfüllt von Menschenmassen. Wie sollen sie sich in dieser kurzen Zeit finden? Das Wunderbare war, dass der Zug genau an der Stelle angehalten hat, wo die Krankenschwester mit dem kranken Kind stand und sie brauchte das Kind nur heben und in die Arme der Mutter durchs Fenster reichen. Dieser Bruder sagte, ich werde das nie im Leben vergessen. Und dann fügte er noch sein Lebensmotto hinzu. Das, was er immer wieder schon wiederholt hat, klang in diesem Augenblick für mich besonders bewegend. Er sagte, Gott ist gut, und wer daran glaubt, dem beweist er es. David sagt, wenn Gott uns so vergibt, wenn Gott uns so annimmt, dann kannst du dich ihm ganz anvertrauen. Die Vergebung zeigt die Fürsorge Gottes. Und das möchte ich uns heute Morgen allen in Erinnerung rufen. Ich möchte uns ermutigen, Gott ist für dich da. Gott führt dich auch in schwierigen Situationen. Auch dann, wenn du dich fragst, wie soll das überhaupt weitergehen? Und menschlich gesehen kaum ein Ausweg zu sehen ist. Bete zu Gott, vertraue ihm. Er wird dich führen, er will für dich sorgen. Er führt dich auch zum Ziele, auch durch die Nacht. So kennen wir es aus einem alten Lied. Und noch ein viertes. Vergebung braucht Glauben. In den Versen 9 und 10 sagt David, dass wir im Leben etwas brauchen, dass ohne diesen wir keine Vergebung erfahren können. Und das ist Vertrauen, das ist Glauben. Gott ist gut und wer daran glaubt, dem beweist er es. Das ist die einzige Voraussetzung, damit wir Gott erleben können, dass wir uns irgendwann aufmachen und sagen, Gott, ich will dich beim Wort nehmen. Ich möchte dir vertrauen. Ich schenke dir meinen Glauben. Und in diesem Text wird ein Bild von David gebraucht, das damals vielen Menschen seiner Zeit sehr bildhaft und verständlich war. Und ich denke, wir können damit auch heute noch was anfangen. Im Vers 9 sagt er, seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Wir wollen unser Leben alle selbstbestimmt leben. Das ist ein ganz hoher Wert, gerade in unserer Zeit. Und vielleicht war es in der Vergangenheit, in diesem Beispiel, gerade in unseren Gemeinden an manchen Stellen nicht gegeben, dieses selbstbestimmtes Leben zu führen, auch in unterschiedlichen Entscheidungen. Aber was die Vergebung anbetrifft, wir können sie nicht vor Gott einfordern. Wir können sie nur bitten. Wir können nur im Glauben und Vertrauen zu ihm kommen. Wenn ich jemanden um die Vergebung bitte, dann habe ich das nicht in der Hand. Und genauso ist es bei Gott, wenn ich zu Gott komme, dann kann ich zu ihm nur mit leeren Händen kommen. Nie mit den vollen. Ich kann zu Gott nicht kommen und sagen, Gott, du weißt, ich habe ja noch gut bei dir. Ja, da gibt's was in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist, aber du weißt ja, ich habe für dich lange im Chor gesungen, ich war Kastellan einige Jahre, ich habe vielleicht gepredigt, Kasse geführt und diese Sache, die lassen wir einfach so beiseite. Das geht nicht. Wenn wir zu Gott kommen und um Vergebung bitten, dann müssen wir in Demut zu Gott kommen, mit einem aufrichtigen Herzen. Da ist kein Platz für Vertuschen, sondern da ist eine Offenheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit vonnöten. Du kannst nur vertrauensvoll und freiwillig zu Gott kommen. Gott will nicht, dass wir so sozusagen gezwungenermaßen zu ihm kommen, dass er uns wie ein Tier an den Zügeln hält und dazu zwingt. Im Römerbrief heißt es, lässt euch nicht die Güte Gottes zur Umkehr leiten? Auch viel Gutes in unserem Leben kann dazu ein Anlass sein, eine Vergegenwärtigung, dass wir einen guten, wunderbaren Gott haben und dass er uns dann auch vergibt, wenn in unserem Leben Dinge passieren, die uns und anderen geschadet haben. Und das ist die Voraussetzung für die Vergebung, dass wir gerne und aufrichtig zu Gott kommen. Und wer so zu ihm kommt, der erfährt Gnade. Vergebung braucht Glauben. Und nun der letzte Punkt, den werde ich nicht so lange ausführen. Vergebung führt zu Anbetung. Das wird ganz deutlich auch nochmal am Ende dieses Psalms. Nachdem David es selbst erlebt hat, gibt er es weiter. Vergebung ist möglich. Gott vergibt Schuld, auch schlimme Schuld. Nachdem er gesagt hat, dass Gott ein fürsorglicher Gott ist, der sich um alle Bereiche unseres Lebens kümmert. Nachdem er gesagt hat, wir wollen Gott vertrauen und demütig zu ihm mit leeren Händen kommen, kann er Gott nur noch singen und preisen und ihn anbeten. Im Vers 11 heißt es, das ist ein Zitat aus der neuen Genfer Übersetzung, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Das ist die richtige Antwort einem gnädigen und einem vergebenden Gott. Und da schließt sich wieder der Kreis. Denn der Psalm begann ja mit einer Beglückwünschung, mit einer überschwinglichen Freude über die Vergebung. Und so kommt auch David am Ende dieses Psalmes zu dieser Freude und Anbetung, zu einem Jubel. Im Psalm 126 heißt es, dass wir werden wie die Träumende sein. Es gibt auch ein Lied, das wahrscheinlich einigen bekannt sein. Wir werden sein wie die Träumenden. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus sehen. Vielleicht auch ein Ausblick auf unsere Zukunft, gerade an diesem Ewigkeitssonntag. Und ich möchte uns persönlich ermutigen, in unserem Leben zu Gott zu kommen, immer wieder. Und wenn du gespürt hast, wenn sie gespürt haben, dass es in deinem Leben etwas gibt, was man mit Gott wieder in Ordnung bringen sollte, dann ermutige ich dich, steig in den Zug und fahr nach Hause. Geh heim zu Gott, der dich mit offenen Armen empfängt, der dich liebt und der dir gerne vergibt. Du kannst bei ihm all deine Schuld loswerden. Du kannst zu Gott beten. Und manchmal hilft es auch, mit jemandem gemeinsam zu tun, mit einer Vertrauensperson hier in der Gemeinde, mit jemand anders, der auch bezeugen kann, ja, wir haben das vor Gott gebracht, du hast es bekannt und Gott hat dir deine Schuld vergeben. Ihr Lieben, wir bekommen die Kraft dafür, die Kraft für unser Leben in allen herausfordernden Situationen. Seine Liebe ist größer als alle Schuld der Welt. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Amen.